Erst einmal einen guten Morgen auch von mir. Schön euch alle, schön Sie alle zu sehen. Wäre das nicht schön, neues Leben oder endlich Leben? So habe ich zum Jahresbeginn schon mal gepredigt und ich habe schon angekündigt. Insgesamt werden das 12 Predigten werden zum Thema endlich Leben. Das wäre es doch, wenn man da wirklich durchbrechen würde, sich durchringen würde zu so einem endlich Leben, neues Leben. Ja, nur ist die Frage natürlich, wie kommt man dran? Ja? Wie kommt man da dran? Also ich habe schon mal natürlich heimlich versucht. Also es klappt nicht so ganz. Ja? Jetzt denke ich mir, da vorne sitzt schon in der zweiten Reihe. Also ich finde unser Vorsitzender, ja, ich meine, das ist ja immerhin der Vorsitzende. Also von dem würde ich ja warten, ja, der schafft das, oder? Wir gucken mal zumindest, ob nicht so ein... Ja. Also ich denke, wenn du dich anstrengst, ja, wenn schon der Pfarrer nicht schafft, dann vielleicht der Vorsitzende. Komm, gib alles. Also ist schon... bisschen frustrierend, aber ich meine, wir haben ja auch ein paar junge Leute hier unter uns, Konfirmanden oder so. Wo seid ihr? Gibt's einen? Ja, ihr sagt so, lasst sie leben, ey. Was brauche ich neues Leben? Ich habe noch, das ist oft so als junger Mensch, da denkt man, hat noch so viel vor sich. Da streckt man sich noch gar nicht nach neuem Leben aus. Ist vielleicht doch wirklich typisch so, oder? Ja, mag so ein bisschen frustrierend sein, aber wie kommt man dran? Wie kommt man dran? An das neue Leben, ja. Und ich denke, wir kennen Leute, die strengt. Ach, wir haben eigentlich noch so einen Hochspringer hier unter uns, oder? Willst du es nicht nochmal probieren, Johannes? Warst du nicht mal irgendwie, ja, Trampolinspringer? fehlt das? Okay, gut. Kommen wir noch dazu. Ja, vielleicht denkt auch mancher, ja, was redet er jetzt hier? Da haben wir doch die Leiter stehen, nicht wahr? Die Leiter, das wäre doch die Lösung. Gucken wir mal. Aber zunächst will ich mal noch predigen und dann gucken wir nochmal nach der Leiter, okay? Endlich Leben, also das ist das Thema. Und es geht um dieses Buch, ich glaube, ich habe im letzten Mal schon davon gesprochen, das ist so ein Arbeitsbuch, das eben diesen wunderbaren Titel trägt, Endlich Leben. Und dieses Arbeitsbuch ist in 12 Schritte so eingeteilt. Jetzt heute der zweite Schritt. Und er ist mal überschrieben mit dem Satz, nie mehr allein. Und ich habe dazu einen Predigttext ausgesucht aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 19 bis 22. Paulus schreibt, so steht es im Buch des Gesetzes. Also er hat die Bibel im Blick. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das gilt für die, denen das Gesetz gegeben ist. Niemand kann sich also herausreden. Die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Denn das steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Soweit Paulus, Römer 3. Also, Überschrift, nie mehr allein. Beim letzten Mal habe ich davon gesprochen, dass Gemeinde so ein Ort ist, an dem wir eben nicht mehr alleine sind. Und ich denke, wenn wir uns jetzt umschauen, dann erleben wir das ja auch heute Morgen. Wir sitzen hier nicht allein. Es ist eine ganze Reihe von Leuten da, um uns her. Ich bin beim letzten Mal noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, aber es ist nicht nur ein Ort, wo wir nicht alleine sind, sondern es wäre schön, wenn Gemeinde auch so ein Ort ist, wo wir heil werden, so eine heilsame Gemeinschaft werden. Aber wie wird man das? Was ist es eigentlich, und das ist mein erster Punkt, was uns als Gemeinde eint? Sodass wir sagen können, ja, wir sind da nicht alleine, wenn es ans Leben geht, wenn es an den Glauben geht. Was eint uns? Da schauen wir nochmal hinein, was Paulus da am Anfang sagt in Vers 19. Er sagt, niemand kann sich also herausreden, die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Was eint uns? Was macht uns solidarisch miteinander? Und Paulus sagt, das ist nicht unsere Herkunft, dass wir sagen müssen, ja, wir haben irgendwie die gleiche Herkunft oder Nationalität, was uns eint. Paulus sagt an anderer Stelle auch, das ist nicht das Geschlecht oder so, dass wir alle Männer oder alle Frauen sind, was uns eint. Es ist auch nicht die soziale Stellung, die wir innehaben, die uns eint. Das, was uns vor Gott, vor Gottes Augen eint, das schreibt er hier in Römer 3, Vers 19. Nämlich, die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Wie wir hier sitzen. Wir haben das vor 2 Wochen in so einem Anspiel gesehen. Vor 2 Wochen oder 3 Wochen, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls am Anfang des Jahres nimmt sich mancher ja, steckt er sich Ziele für das neue Jahr. Und dann hofft man, die zu erreichen. Ja, könnte man auch da oben seine Ziele nochmal anheften und sagen, ja, wie erreiche ich die? Und dann stellt man relativ schnell fest, das haben wir letzte Woche oder in dieser Szene auch vor 2, 3 Wochen gesehen, wir erreichen unsere eigenen gesteckten Ziele nicht. Wir kommen nicht ran. Und wenn wir schon da nicht rankommen an die Ziele, die wir uns selber gesteckt haben, dann wird uns vielleicht deutlich, wie schwer das wird, die Ziele zu erreichen, die Gott für unser Leben gesteckt hat. Da reicht niemand heran, weder der Pfarrer reicht nicht heran, nicht mal der Vorsitzende reicht heran, andere trauen sich erst gar nicht ran. Keiner reicht heran. An das, was Gott an Leben für uns vorgesehen hat. Das heißt, hier in der Gemeinde, und da werden wir solidarisch, treffe ich lauter Leute, die alle ihre weiße Fahne quasi gehisst haben und kapituliert haben vor diesen Gesetzen Gottes, weil sie sagen, ich reiche da nie heran. Und man kann das gern nochmal so durchbuchstabieren, man könnte das ganz prima mit euch Konfirmanden machen, dass man mal so die 10 Gebote nochmal durchbuchstabiert, vielleicht aufsagen lässt, wenn man so will. Wir anderen können ja alle. Und dass wir sagen, ja, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter verehren. Naja, das klingt so ein bisschen fern, man kann das so in der Version von Jesus nehmen. Der hat gesagt, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Naja, das ist ja auch ein Gott, das Geld. Ihr könnt nicht beides zugleich. Und da reichen wir doch nicht heran. Oder das 2. Gebot, das Bilderverbot. Ja? Muss man vielleicht auch ein bisschen umschreiben, so auf unsere Zeit, da wird das dann heißen, vertrau nicht auf deinen Talisman. Du brauchst kein Maskottchen. Ja, was man alles hat an Glücksbringern oder wie auch immer, von denen man sich etwas verspricht, das ist gemeint bei diesem Bilderverbot. Und dann geht es weiter. Vielleicht nochmal die Zuspitzung, die Jesus gibt beim 6. Gebot. Ja, du sollst nicht töten. Was sagt Jesus? Du sollst deinem Nächsten nichts Böses wünschen. Gröner Seger hat vorhin gesagt, die letzte Woche war keine gute Woche. Ja. 7. Gebot. Du sollst die Ehe nicht brechen. Ja, das muss man auch nochmal in der Zuspitzung von Jesus hören, dass er letztlich sagt, du sollst keine andere Frau begehren. Keinen anderen Mann begehren. Das ganze Thema Pornografie gehört da rein. Was ein Thema. Und vielleicht geht es uns ja so, dass wir sagen, ich habe das versucht. Und da vor 2, 3 Wochen haben wir das dann auch so schön gesehen, ja, dass man vielleicht das schafft. Man schafft es vielleicht auch für 1, für 2 Tage, Wochen, wenn man sich ganz besonders anstrengt. Ja, so nach dem Motto, vielleicht man spürt schon fast den Rand. Und dann scheitert man doch. Dann scheitert man. Nie mehr allein. 2 Dinge will ich hier festhalten. Nie mehr allein, das heißt zunächst einmal hier genau an diesem Ort, in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, da versammelt sich Woche für Woche das Heer der Gescheiterten, das Heer der Geschlagenen, das Heer derer, die vielleicht gesprungen und gehüpft ist, aber es nicht erreicht hat, die kapitulieren mussten vor dem Anspruch Gottes, vor dem Anspruch seiner Gebote, vor dem Anspruch des Gesetzes. Aber nie mehr allein, das heißt auch, wenn mir noch einer helfen kann, wenn mir noch irgendeiner helfen kann, dann Gott allein. Denn das ist ja der entscheidende Punkt und wir schielen ja immer schon so ein bisschen auf diese Leiter und sagen, ja, warum eigentlich nicht, ja? Wir laden jetzt ein im Moment zum Tor zur Bibel, diesen Glaubenskurs. Und das ist ja die Einladung an Leute, die es vielleicht versucht haben und sich danach sehnen, ein neues Leben endlich zu leben. Vielleicht schon vieles von alleine versucht haben. Und denen rücken wir jetzt die Leiter hin und sagen, Mensch, du kannst es erreichen. Du kannst das erreichen mit Gottes Hilfe. Nie mehr allein heißt wirklich, wenn mir noch einer helfen kann, dann kann Gott mir helfen. So wie wir das auch aus dieser Exodus-Geschichte gehört haben. Ja, Ägypter im Rücken, das Meer vor uns, das unüberwindbare Meer. Was kann jetzt noch helfen? Und die Israeliten, das ist vielleicht dann auch ganz typisch, ja, die haben gesagt, Mensch, hättest du uns mal besser in Ägypten gelassen? Warum habe ich mich überhaupt auf diesen Weg eingelassen? Wenn noch einer helfen kann, dann Gott allein. Das sagen wir denen jetzt im Glaubenskurs. Sagen, Mensch, wenn dir einer im Leben helfen kann, dann Gott. Aber jetzt möchte ich mal ganz bewusst heute Morgen noch einen Schritt weitergehen. Und was sagen wir denen, die den Weg des Glaubens schon eingeschlagen haben? Die schon mit Gott leben? Was sagen wir den Christen? Kann es sein, dass wir so eine Botschaft haben, dass wir sagen, ja, wenn du noch kein Christ bist, du, Gott kann dir entscheidend helfen. Und wenn wir dann Christ geworden sind, dann steigen wir quasi von der Leiter runter und versuchen wieder selber zu hüpfen. Kann es sein? Als Christ? In Römer 3, 21 lesen wir hier, sagt Paulus, Gott hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Kann es sein, dass wir als Christ so eine eigene Philosophie entwickelt haben, so eine Art Überlebensphilosophie zurechtgelegt haben? Dass wir sagen, etwa, ja, Jesus starb für meine Sünden, aber ich lebe noch in Sünden. Und dann sagen wir, ja, allein, ja, aber, nie mehr allein, Gott an meiner Seite, ja, aber. Ich will das mal so ein bisschen durchbuchstabieren, wie das für Christen aussehen könnte. Ja, sonntags bin ich Gott ganz nah, aber am Montag verliere ich ihn ganz schnell wieder aus dem Blick. Oder ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber von meinen Ängsten, von meinen Sorgen, von meinem Misstrauen, vielleicht auch von meinem Stolz hat er mich nicht befreit. Ja, er vergibt mir meine Sünden, aber eben ich bin immer noch ein elender Sünder. Kann ein Christ so reden? Ich fürchte, ja, leider. Aber heißt das dann nicht? Heißt das dann nicht, ich traue Gott viel zu, aber eben nicht alles? Ich traue ihm zu, dass er mir alle meine Sünden vergibt, aber nicht, dass er mich aus elenden Verhaltensmustern befreit. Und genau da setzt dieser endlich Leben Kurs an. Das kann für Leute sein, die eben noch nie die Leiter bestiegen haben, aber es kann auch für Leute sein, die schon mal auf der Leiter waren, aber wieder von der Leiter runtergestiegen sind. Da heißt es nämlich, in diesem zweiten Schritt dieses Endlich-Leben-Kurses, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Das ist jetzt entscheidend. Wir kamen zu dem Glauben, dass es eine Macht größer als wir selbst. Verstehen wir? Größer als wir selbst. Also ich komme nicht dran, aber da gibt es eine Macht, die ist größer als ich. Und dann, hey, dann ist doch was möglich, oder? Die kann uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben. Ist ein bisschen vielleicht ein komisches Wort, diese geistige Gesundheit. Wie auch immer, ich stelle mir das so vor, das meint wirklich ein ganz heiles Leben mit einem heilen Denken. So eben, wie es sich Gott wünscht. Wir kamen zu dem Glauben. Und jetzt ist noch was entscheidend, was Paulus schreibt in Römer 3, Vers 21. Er schreibt nämlich davon, dass das hier und jetzt möglich ist. Jetzt aber, sagt er, jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Der Paulus war ja auch einer, der es selbst versucht hat. Ein frommer Jude, ein Pharisäer. Einer, der wollte, dass sein Leben wirklich Gottes Glanz widerspiegelt. Der wollte Gottes Gebote ernst nehmen. Der glaubte sogar als Pharisäer an einen Gott, der Tote auferweckt. Aber was er nicht glauben konnte, war, dass er hier und jetzt schon ein gerechter Mann Gottes ist. Aber jetzt sagt er, jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er spricht von Jesus, sagt jetzt. Glauben wir das? Glauben wir das einmal, dass es eine Macht gibt, die größer ist als wir, die auch größer ist als unsere Probleme und die uns hier und jetzt helfen kann? Oder kann es sein, dass wir sogar als Christen, meinen, ja, es gibt natürlich einen Gott, aber es gibt natürlich auch Situationen in meinem Leben, im Leben anderer, da reicht Gott, selbst Gott reicht da nicht heran. Wenn ich das nochmal anders sagen darf, wenn wir uns umschauen in der Gemeinde oder vielleicht auch außerhalb der Gemeinde, gibt es in unseren Augen so etwas wie hoffnungslose Fälle? Menschen, denen wir zwar Gutes wünschen, aber innen drin denken wir dann, das schafft der nie oder das schafft die nie. Oder noch schlimmer, halten wir uns selbst für einen hoffnungslosen Fall? Für einen, bei dem Gott vielleicht so ein bisschen was hat machen können, aber eben das hat nicht ganz heil machen können. Hoffnungsloser Fall. Gibt es die in unseren Augen? Sind wir selber so jemand in unseren Augen? Ich möchte uns heute Morgen mit jemandem bekannt machen. Sein Name ist Gero Herrendorf. Keine Ahnung, ob ihn jemand kennt. Kennt ihn jemand? Gero Herrendorf. Ich glaube Jahrgang 43, bin mir ja ganz sicher, aber ich glaube Jahrgang 43 ist er. Spielt auch nicht die entscheidende Rolle. Als Dreijähriger, ich erzähle ein bisschen aus seinem Leben. Als Dreijähriger hat er miterleben müssen, wie seine Mutter von russischen Soldaten vergewaltigt worden ist. Das hatte zur Folge, dass er von da an stotterte. Und man kann sich vorstellen, dass ihm das in der Schule und auch später dann nach der Schule nicht wirklich geholfen hat. Und man muss, wenn man sein Leben anschaut, sagen, ja, ist an einer Schule ist er gescheitert, er ist im Beruf gescheitert. Und dann hat er festgestellt, dass wenn er Alkohol trinkt, dann lässt sein Stottern nach. Und dann geht die Tragödie weiter, denn er ist zu einem Arzt gegangen und der Arzt hat ihm gesagt, Mensch Gero, trink doch ab und zu mal, dann hört das Stottern auf und das hilft ja. Und es ist passiert, was passieren musste. Gero Herrendorf ist zum Trinker geworden. Ich wusste gar nicht, was für Mengen man trinken kann. Mit 22 Jahren, sagt er selber, hat er am Tag 2 Liter Whisky getrunken. Dann hat er gesagt, mehr konnte er nicht mehr trinken. Ja, das ging nicht mehr, aber es hat ihn auch nicht mehr zufriedengestellt. Ich meine, man muss mal überlegen, so groß war offensichtlich seine Sehnsucht nach neuem Leben oder so groß war der Schmerz nach neuem Leben, so diesen Schmerz mit 2 Litern Alkohol, mit 2 Litern Whisky am Tag, nicht mehr stillen konnte. Er griff dann zu Amphetaminen. Der hat immer noch gelebt. Und irgendwo dieser Schmerz musste raus. Und er schreibt das, er sagt, mein Leben bestand aus Wüstenschlägereien. Ja, das war so offensichtlich, wenn er denn mal irgendwo dann unter die Leute kam, hat er sich die Leute vorgeknöpft und hat sie zusammengeschlagen. Er hatte auch eine Ehe geführt, aber die Ehe, die hat nicht lange gehalten. 1976, also da war so Mitte 30, ist sie gescheitert. Seine Frau ist kurz danach an der Leberzirrhose gestorben. Offensichtlich hatte sie auch keinen Weg aus diesem Leben herausgefunden. Und dieser Gero Herrendorf hat dann eines Abends so eine Art Vision. Und das beschreibt er auch. Er sagt, das war, als würde ich in meiner eigenen Gerichtsverhandlung sitzen. Und am Ende dieser Verhandlung, da werde ich zum Tode verurteilt. Und ich sehe, wie ein Holzkreuz aufgerichtet wird. Und er rechnet damit, dass er jetzt abgeführt und zu diesem Kreuz geführt wird und an diesem Kreuz dann eben hingerichtet wird. Und dann passiert das Erstaunliche, dass ein anderer an seiner Stelle an dieses Kreuz genagelt wird, hingerichtet wird. Und jemand tritt auf ihn zu und sagt, Gero, du bist frei, du kannst gehen. Und er beschreibt das dann, dass dann in diesem Moment hätte dieses Kreuz angefangen zu leuchten, helles, gleißendes Licht, hätte sein ganzes Zimmer durchstrahlt, in dem er sich da befand. Und dieses Licht hat ihn verwandelt. Und er hat diesen Jesus Christus erlebt, auf solch eine, ja, schon dramatische Weise erlebt. Und es passiert was. Es passiert eine Verwandlung. Und die Freunde, die ihm dann begegnen, die sagen, Gero, was ist passiert? Du bist ganz anders. Du siehst 10 Jahre jünger aus, haben Leute zu ihm gesagt. Was ist los? Und von da an, sagt Gero Herrendorf, hat er sich vorgenommen, er will ganz für Jesus Christus leben. Wenn man Gero Herrendorf in der Mitte der 70er Jahren getroffen hätte, hätte man gesagt, es ist ein hoffnungsloser Fall. Das ist ein Junkie, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Haufen Müll. Dieser Junkie, was soll aus dem noch werden? Er ist kaputt, seelisch, körperlich kaputt. Aber das Entscheidende ist ja, bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Da kann man einmal die Evangelien durchlesen. Das ist eine gute Sache, wenn man das macht, nur mal drauf schaut, wem begegnet Jesus, da gibt es irgendeinen hoffnungslosen Fall. Und dann sieht man, nein, und da waren ganz, ganz verrückte Leute drunter, da waren Huren drunter, es waren Mörder drunter, Ehebrecher drunter und keiner von diesen war ein hoffnungsloser Fall für Jesus. Es kann sein, dass es in unseren Augen hoffnungslose Fälle gibt. Und das, wenn wir uns selber sehen, das mag auch sein, dass wir uns als hoffnungslosen Fall entdecken. Aber in Jesu Augen gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Das ist dann die Frage, was trauen wir Gott zu? Das ist so eine ganz entscheidende Frage. Was trauen wir Gott zu? Und das ist eigentlich unabhängig davon, wie lange ich schon Christ bin oder nicht. Was traue ich Gott zu? Die Geschichte von Gero Herrendorf, die geht noch weiter. Ist keine so geradlinige Geschichte. Also der hat die Hilfe Gottes in Anspruch genommen. Ist von Gott auch verändert worden, sodass das sogar sichtbar wurde. Geheilt worden, ganzes Stück. Und dann passiert was ganz, ganz Tragisches. Denn er hat dann andere Christen gesucht. So viel hat er schon kapiert, dass es andere Christen braucht auch im Christenleben. Aber diese anderen Christen, die haben ihn nicht überzeugt. Irgendwie war da Wort und Tat, das, was sie sagten, mit dem, was sie taten, das hat er so nicht übereins gebracht. Und dann hat er sich entschieden und hat gesagt, ach, Solo-Christ ist auch nicht schlecht. Und das war ein großer Fehler, den er begangen hat, als Solo-Christ durchs Leben zu gehen. Dann fiel er nämlich in seine alten Lebensmuster zurück und es wurde, wenn man ihm so glauben darf, schlimmer als je zuvor. Die ganze Palette an Drogen kam dann plötzlich wieder auf den Tisch, Heroin, Kokain, Mescalin, LSD, 1,5 Jahre wieder im tiefsten Sumpf gewesen. Aber Gott schenkt noch einmal Gnade. Und ausgelaugt kehrt er zu Gott um und er tut das, indem er 2 Wochen fastet. Ganz erstaunlich. Und in diesen 2 Wochen Fasten entwickelt er einen ganz neuen Hunger nach Gott. Und Gott stellt ihm in dieser Zeit eine Hilfe zur Seite. Ist also spannend. Ja, ich denke mal, vielleicht gibt es ja auch Leute unter uns, die sagen, ach, brauche ich wirklich Hilfe? Mir ist die Woche so aufgefallen, Mensch, Gott hat uns so geschaffen, dass wir Hilfe brauchen. Ja? Adam hat er geschaffen, diesen ersten Mensch, Adam. Und man könnte ja eigentlich sagen, ist ja wunderbar, hat Adam geschaffen. Und dann kommt, können Sie auch nochmal nachlesen, ja, kommt er dahin, dass er sagt, aber ich will Adam eine Hilfe schaffen. Das ist ganz erstaunlich. So hat Gott uns Menschen geschaffen. Von Anfang an eine Hilfe. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Vergessen wir manchmal. Das kann man im Leben ohne Gott und auch im Leben mit Gott vergessen, dass wir auf Hilfe angewiesen bleiben. Gero Herrendorf trifft auf seine spätere Frau Anna. Die hatte einen abgrundtiefen Hass gegenüber Alkohol und Drogen. Und das hat ihm entscheidend geholfen. So hat ihm Gott geholfen, mit Hilfe dieser Frau. Und das Interessante war, er konnte auch dieser Frau zum Glauben helfen. Und sie hat dann selber entscheidenden Schritt auf Gott zugemacht. Sie haben 1986 geheiratet und haben dann gemeinsam eine Gemeinde gefunden, in der Zerbrochenheit keine Schande war. Und er hat in dieser Gemeinde dann auch sein Herz entdeckt, sein Herz für die Menschen, die aus ähnlich zerbrochenen Verhältnissen kamen wie er selber. Und er hat einen Weg der Heilung eingeschlagen. Er ist Vater 2 Kinder geworden und Seelsorger für viele hoffnungslose Fälle. Und, das verrate ich an dieser Stelle auch, er ist einer der 3 Autoren dieses Buches Endlich Leben, Gero Herrendorf. Das ist eine verrückte Geschichte, eine wahre Geschichte. Ich habe ihn vor 15 Jahren kennengelernt, persönlich kennengelernt. Es ist beeindruckend, seine Geschichte zu hören, ist beeindruckend, ihn zu erleben. Nie mehr allein, ich fasse das nochmal zusammen. Aus eigener Kraft gelangen wir nicht dahin, dass unser Leben ein gottgefälliges Leben wird. Wie hoch wir auch springen, wie sehr wir uns bemühen, es wird uns nicht gelingen. Aber Gott bietet uns Hilfe an. Er bietet uns Hilfe an, dieses neue Leben zu ergreifen. Und er bietet uns Hilfe an, die nicht nur Vergebung verheißt, sondern eben auch Veränderung. Ich erinnere nochmal an diesen Untertitel, der mir auch so gut gefällt von diesem Buch Endlich Leben. Da heißt es Heilung, Veränderung, Gelassenheit. Und das ist meine Frage nochmal am Ende. Glaubst du das? Glaubst du, dass das möglich ist? Dass wir als Gemeinde so ein Ort sind, wo Menschen diese Hilfe erfahren, dass wir selbst geheilt, verändert, gelassen werden? Ich habe noch so eine Idee, ist vielleicht ein bisschen verrückte Idee. Da steht sie, die Leiter, und vielleicht gibt es ja Leute unter uns, die sagen, ja, ich würde das eigentlich gerne machen. Ich würde gerne diese Leiter hochklettern und dann nach diesem neuen Leben greifen. Und da würde ich einladen dazu, dass wir das einfach machen. Wir können dann auch mit dem Lied dann schon beginnen, aber vielleicht gibt es dann, ja, gemach. Gelassen, ganz gelassen. Also gib den Leuten ein bisschen Zeit, das mal zu durchdenken, wie das denn wäre. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, sage ja, ich wage das mal. Also ein paar Stufen da hochzuklettern. Man wird feststellen, man muss gar nicht so hochklettern. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, ja, ich habe den Glauben für andere. Ich habe wirklich den Glauben oder ich sehne mich nach diesem Glauben, der das Gott zutraut, dass er aus hoffnungslosen Fällen noch etwas ganz Wunderbares machen kann. Die würde ich dann bitten, auch nach vorne zu kommen und diese Leiter festzuhalten. Ja? Und auf die Weise vielleicht ganz neu auch so diese ja, diesen Glauben in sich wecken zu lassen, das ist möglich, neues Leben ist möglich. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen eine verrückte Idee, ich weiß jetzt auch nicht, ob jemand kommt, aber ja, wir probieren das mal, vielleicht wachsen wir als Gemeinde da hinein, dass wir das so vor Augen haben, ja, Menschen das zu ermöglichen, mit Gottes Hilfe neues Leben zu erreichen. Okay, und jetzt für alle anderen, dann singen wir.